Und es war ein Mann aus Rimataim, Zophim, vom Bergland Ephraim, der hieß Elkanah, ein Sohn Jerochans, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, eines Ephraitites. Er hatte aber zwei Frauen, die eine hieß Hannah und die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann nun ging Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um den Herrn der Herrscharen anzubeten und ihn zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Phinehas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag nun, als Elkanah opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile von dem Opfermahl. Hannah aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hannah lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Elkanah aber, ihr Mann, sprach dann zu ihr: Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Und eines Tages stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt. Und kein Schermesser soll über sein Haupt kommen. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib dein Wein von dir. Hannah aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Da antwortete ihr Eli und sprach: Geh hin in Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihren Weg und aß. Und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher, und sah nicht mehr traurig aus. Und am anderen Morgen machte sie sich früh auf und betete an vor dem Herrn, und sie kehrte wieder um und kam heim nach Ramah. Und Elkanah erkannte seine Frau Hannah, und der Herr gedachte an sie. Und es geschah, dass Hannah schwanger wurde, und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Samuel. Denn, sagte sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns zusammen beten. Herr im Himmel, wenn wir ein weiteres Buch deines Wortes starten und daraus predigen, bitten wir dich, dass du uns Verständnis schenkst. Nicht nur Verständnis für die Umstände und das Volk damals zu der Zeit, sondern auch Verstehen für deine ewigen Gefühle und deine Liebe für dein Volk, Herr. Herr im Himmel, wir bitten, dass du uns Aufmerksamkeit schenkst, dass du uns hilfst, uns zu fokussieren. Und wir bitten dich vor allem, dass du uns geistig hilfst, dass der Heilige Geist uns den Geist öffnet, unsere Herzen Leben schenkt, dass wir ein Volk sein, das die Wahrheit erkennen darf und dass wir in den Schriften dein Herz erkennen dürfen. All das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Während wir uns jedem der Bücher in dem Alten Testament nähern, haben wir immer einen großen Kontext. Es ist offensichtlich nicht immer nur ein Buch, sondern es steht im Zusammenhang. Wir können es nicht separieren von den 66 Büchern der Bibel. Es gibt größere Themen und Vorschauen und auch Vorschattungen im 1. Samuel-Buch, genauso wie im ganzen Alten Testament. Und in manchen wunderbar vorgerichteten goldenen Schnüren können wir sehen, wie Gott durch die Bibel hindurch arbeitet. Diese große Geschichte, die sich durch die Bibel zieht. Heute Abend wollen wir anhalten und eintauchen in den Kontext von Kapitel 1 im Samuelbuch. In diese Geschichte dieses Haushalts des Mannes, der Elkana genannt wird, und seiner Frau, zwei Frauen. Eine Geschichte der Gnade Gottes. Es ist eine Geschichte über eine Frau, die in ihrem Glauben ein Vorbild für uns ist. Ein Vorbild, eine Kultur im Glauben, der sich stark auch in ihren Sohn, in den Samuel, um den es in diesem Buch gibt, weiterführt. Und es ist auch wahr zu sagen, dass dieses Textstück die Souveränität Gottes zeigt und dass Gottes gute Vorhersehung wunderbar hier zu sehen ist. Seine Souveränität ist nicht weniger als eine komplette Kontrolle in den sehr schwierigen Situationen im Leben. Das sehr schwere Leid und andere Erlebnisse, die trotzdem in Gottes wunderbaren Plan und Willen zustande kommen für seinen Zweck. Das Erste, was ich will, dass wir uns heute anschauen, ist in Versen 1 bis 11, ist Schmerz und Gebetsanliegen. Das ist der erste Punkt, Schmerz und Gebetsanliegen. Und zweitens will ich, dass wir sehen, die Antwort auf das Gebet, Verse 20, 12 bis 20, die Antwort auf das Gebet. In Vers 1 wird uns ein Mann vorgestellt, ein Ephraititer aus dem komischen Ort mit dem komischen Namen, den wir alle nicht kennen. Wenn wir ein bisschen die Bibel kennen, dann kennen wir vielleicht die Stadt Rama. In anderen Stellen wird Rama genannt und Ramataya Sufim ist wahrscheinlich ein Dorf dort in der Nähe. Und dieser Mann ist ein spezieller Ephraimiter. Und es ist ein starker Name, Elkanah. Diesen Namen finden wir nochmal in den Schriften. Und zwar heißt jemand Elkanah in 1. Chronik 16. Vielleicht ist das der gleiche Mann, fragen sich manche, weil manchmal hier wird genannt, dass er in Ephraim in diesem Dorf lebt. Er ist ein Ephraimiter. Aber in 1. Chronik 6 heißt es, dass er ein Levit ist. Wie passt das zusammen? Naja, eine Sache, die ich so ein bisschen vorweg sagen will. Wir können unseren Kuchen haben und ihn gleichzeitig auch aufessen. Es funktioniert also, dass der Sohn des Elkanah ist ein großer Prophet geworden, der Samuel. Und um ein Priester zu sein, musste er ein Levit sein. Er musste also ein Leviten sein, ein Levit sein. Das war ein Zeichen, dass die man musste von dem Stamm Levi sein, um religiös in Israel dienen zu können als ein Levit, ein Priester. Wie können wir das nun vereinen? Uns wird hier Elkanah vorgestellt. Das ist der Sohn Jeruchams, der Sohn Elihus, der Sohn Tohus. Er ist ein Ephraimiter. Er kommt aus Bethlehem. Oder ist er ein Levit? Ich will dich ermutigen, dich daran zu erinnern, dass die Leviten nicht in einem bestimmten Ort in Israel gelebt haben, sondern verschiedene kleine Orte zugewiesen hatten in dem gesamten Gebietsteil Israel. Und das kann hier auch der Fall sein. Und warum wird er hier, warum nennt er zusammen ihn nicht gleich einen Leviten? Das würde doch alles viel einfacher und mehr abkürzen. Aber er gibt uns hier die Abstammung. Er nennt hier die Abstammung für Leute, die diese Vorfahren gekannt haben. Den Jocham, den Elihu und den Tohus. Es sind also bestimmte Männer, die dort im Bergland Ephraim gelebt haben, die bekannt waren. Ein Ephraimiter und aus der Stadt Bethlehem. Aber er ist auch ein Levit. Das ist nicht, dass er ein Levit ist, ist nicht die Hauptaussage dieses Textes. Sondern uns wird der Haushalt, die Abstammung dieser Person, die in diesem Buch dann beschrieben wird, vorgestellt, damit wir wissen, wo er herkommt, was seine Familie ist. Doch wenn wir weiterlesen, in Vers 2 lernen wir, dass er zwei Frauen hatte. Die eine hieß Hannah und die andere hieß Penina. Ich glaube, es wird so ausgesprochen, Penina. Ich habe versucht, das im Hebräischen nachzuschauen. Penina hatte also Kinder und Hannah hatte aber keine Kinder. Und natürlich als ein Leser des Alten Testaments wissen wir, dass wir ab und zu Familien haben, die so komisch mit einem Mann und auch ein, zwei oder vielleicht so mehr Frauen hatten. Vielleicht ein ganzes Harem von Frauen. Von unglücklichen Frauen, die alle mit ihm verheiratet sind. Denken wir an Abraham selbst, der zwei Frauen hatte. Oder Jakob, der zwei Frauen hatte. Oder Salomo, der ganz viele Frauen hat. Und vielleicht denken wir, vielleicht ist das normal. Es war vielleicht kulturell richtig und geduldet. Naja, zumindest haben wir das letzte Jahr uns mal die Idee der Schwagerehe angeschaut. Wenn also ein Bruder heiratet und stirbt, dann übernimmt der Bruder die Ehe und somit die Frau, um einen Erben hervorzubringen. Ich glaube aber, dass das hier nicht der Fall ist. Hier ist ein Mann, der zwei Frauen hatte, nach dieser Kultur, die damals vorherrschte. Wie der Apostel Paulus uns sagt, so war es nicht am Anfang mit mehreren Frauen. Es war Adam und Eva zum Beispiel. Am Anfang, die nur ein Mann und eine Frau war. Und Jesus sagt, dass nur durch die Härte eures Herzens zu den Pharisäern hat Gott erlaubt. Und Elkanah ist einer dieser Männer, der Polygamie betrieben hat. Und Gott hat letztendlich einfach gesagt, Männer auch benutzt, die sündig waren. In dem Fall ist es nicht nach dem Willen Gottes, mehrere Frauen zu haben. Und uns wird gesagt, dass dieser Mann jedes Jahr nach Silo ging. In Vers 2. Von seiner Stadt ging er nach Silo, um den Herrn anzubeten und ihn zu opfern. Und nochmal im Kontext, das ist der Anfang des Volkes Israel. Denn in Silo ist das Zelt der Begegnung. Das später in Jerusalem passiert ist mit dem Tempel und die Anbetung fand dort statt. Hier ist noch das Zelt der Begegnung vorhanden. Die Schiffshütte, die war noch in Silo. Es wird nicht direkt benannt, aber es ist klar vom Kontext, dass es sich hier um die Bundeslade handelt, die immer noch in Silo ist. Und dort findet die geistliche Anbetung für das Volk statt. Und so ein bisschen der Charakter beschrieben, dieses Mannes Elkanah. Er geht jedes Jahr nach Silo, also ist er sehr treu und hört den Herrn, ist gehorsam. Er geht nicht nur alleine hin, nicht nur mit seiner Lieblingsfrau, sondern er geht mit seiner gesamten Familie. Mit allen Kindern geht er dahin, kleine Kinder. Die Reise ist dadurch deutlich schwieriger. Die Logistik ist schwieriger. Alle, die hier Kinder haben, würden sagen, es ist echt schwer, zum Gottesdienst zu gehen mit Familie. Und er nimmt seine ganze Familie, der Elkanah. Denn sie wollen Gott gehorsam sein. Und wenn sie nach Silo gehen und Gott gehorsam sein wollen und ihm Opfer bringen wollen, da sehen wir die Liebe und die Beziehung. Und es kommt jetzt hier in den Fokus. Die Hannah, die keine Kinder hatte, die, wie der Text uns sagt, die Gott verschlossen hatte. Und wir haben Penina, die Frau, die viele Kinder hatte. Manchmal lesen wir Kommentatoren, die mehrere Sachen vermuten über diese zwei Frauen, aber manches können wir auch tatsächlich vermuten. Vielleicht war Hannah die erste Frau, die keine Kinder kriegen konnte und deshalb hat der Mann sich eine zweite Frau geholt. Das könnte man vermuten. Der Text sagt uns das nicht, aber es wird uns gesagt, dass jedes Mal, wenn sie nach Silo gingen, um ein Opfer zu bringen, dass Elkanah, also wenn er das Opfer austeilte, um seine Familie zu stärken, auch geistig, dass sie das Leben des Opfertieres genommen hatten und leben würden durch dieses Opfer, eine Vorschattung auf die echte Realität in dem Werk Jesu Christi im Neuen Testament. Und als er dieses Opfer dann immer ausgeteilt hat, jedes Mal, was hat er getan? Wir lesen hier, dass es nicht ganz einfach war, das war schwierig, denn er gab seinen Kindern und seiner Frau Penina einen Teil, aber in Vers 5 sehen wir, dass er Hannah einen doppelten Anteil gab. Denn er liebte sie sehr. Sein Herz hing an ihr, selbst obwohl der Herr ihr Mutterleib verschlossen hatte. Und in Vers 6 lesen wir, dass ihre Widersacherin sie sehr reizte mit kränkenden Reden, um sie zu erzürnen, denn der Herr ihren Leib verschlossen hat. Und wir tauchen hier ein in diese Erfahrung. Die Frau, die geliebt wurde von ihrem Ehemann. Und ich denke, wir können auch sicher annehmen, denke ich, dass sie auch ihren Mann liebte und die in ihrem Leib die das Leid und die schwere Enttäuschung jedes Mal wieder sehen durfte, dass sie keine Kinder hatte. Während diese andere Frau, die andere Frau hatte Kinder nach Kinder und viele Nachkommen hatte. Aber sie selbst hatte keine Nachkommen. Diese Gefühle der Unzulänglichkeit, der Niedrigkeit. Wir kennen, dass es für Frauen so schwer ist, wissen wir, wenn sie keine Kinder haben. Wenn sie sich fragen, was ist falsch mit mir? Bin ich überhaupt eine Frau? Kann ich es überhaupt schaffen? Bin ich es wert genug? Hat Gott mich dazu geschaffen? Denn Gott hat uns gesagt, geht nun hin und mehret euch. Das ist eine schwere Prüfung, ein Gewicht, ein Leid, das damit kommt. Und einfach nur das Leid, das damit kommt, ein Mutter sein zu wollen, ein Kind säugen zu dürfen. Unsägliches Leid. Und in diesem Kontext lesen wir, dass die Familie, dass der Ehemann sie besonders liebte und ihr eine doppelte Portion austeilte, die sie ihr Leid trug. Und in Vers 6 lesen wir, dass ihre Widersacherin sie sehr kränkte und erzündete. Vielleicht sagt eins der Kinder von der anderen Frau, Mama, warum hat die andere keine Kinder? Warum ist das so? Vielleicht sagt Penina dann, um sie zu irritieren, geh rüber, frag sie selber. Unglaubliches Leid, Schmerz. Wir können uns vorstellen, wie sie ihn hänseln kann. Es war schlimmer Schmerz. Und im Vers 7 lesen wir, dass es Jahr für Jahr so geschehen ist. So oft, wie sie zur Stiftshütte nach Silo kamen, so oft erzürnte sie ihre Widersacherin, die andere Frau. Das ist Schmerz. Nun, wir können das nur vermuten, aber vielleicht jedes Jahr, wenn es näher an die Zeit rankam, als sie nach Silo gehen würden, wenn ihr Ehemann kam und sagte, wir gehen in 2 Tagen los nach Silo, kannst du dich vorbereiten, dass sie vielleicht schon Furcht davor hatte. Sie war, wie hat es ihr Verhältnis zur Anbetung beeinflusst? Es hat sie sehr, sehr viel beeinflusst. Sie ist voll Schmerzen, voll Leid, eine große und herzzerbrechende Erfahrung. Im Vers 8 lesen wir, dass nach Jahren Elkana zu ihr sprach. Und seine Worte geben uns ein wunderbares Bild. Hanna, warum weinst du? Nicht nur warum weinst du, sondern warum heulst du? Diese schwere Last. Warum isst du nicht? Er bringt hier diesen doppelten Anteil des Essens bringt er ihr. Und sie will nichts davon anrühren. Sie hungert. Warum ist dein Herz traurig? Und dann sagt Elkana einen von diesen Sätzen, von denen jeder Mann in diesem Raum weiß, das sollte ich nicht meiner Frau sagen. Und er sagt ihr, bin ich nicht mehr wert als 10 Söhne? Es ist vielleicht zur Gnade, dank der Gnade Gottes, dass ihre Antwort nicht in der Schrift steht. Denn es war sehr schmerzhaft für sie. Ein Schmerz, der sie von der Anbetung Gottes eher abhielt und ängstigte, als sich darauf zu freuen. In Vers 9 lesen wir, dass nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten, dass sie aufstand und dass Eli, der Priester, neben dem Türpfosten des Tempels des Herrn saß. Hier ist die Stiftshütte gemeint. Wir lesen zumindest in Vers 9, dass sie auch tatsächlich dann was aß und auch was trank. So hat ihr Mann sie vielleicht doch ermutigt. Aber sie war sehr betrübt, lesen wir in Vers 10. Sie betete zum Herrn und weinte sehr. Das ist ein Bild einer gebrochenen Person, die ihr ganze Last und ihr Ansehen für Jahre auf ihr lastete, vor Gott brachte. Sie kam vor den Herrn auf ihren Knien und betete zu ihm. Das ist das Bild. Und hier haben wir Eli, der an den Türpfosten sitzt. Offensichtlich kann er sie sehen, er kann sie nicht hören, aber sie kniet dort und weint. Es ist ein komisches Bild. Eli geht als ein Levit seines Tages nach. Aber in Vers 11 lesen wir, dass sie ein Gelübde ablegt. Sie sprach: Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben willst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Sie tritt in einen Bund ein mit dem Herrn. Sie legt ein Gelübde ab. Sie bindet sich an den Herrn. Sie sozusagen fasst den Saum seines Gewandtes und ringt mit Gott und bettelt, bietet: Bitte, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir zurückgeben, dass er sein Leben dir übergibt. Es ist ein Gelübde, das in Richter 13, Vers 5 beschrieben wird. Es ist, wenn jemand sich speziell dem Herrn verschreibt. Es ist dann jemand, der spezielle Sachen nicht tut, weil er sich dem Herrn verschrieben hat. Das ist ein bestimmtes Gelübde. Es ist der Fokus dieses Gelübdes für das Leben eines Mannes ist, sich dem Herrn komplett zu verschreiben und seinem Weg. Und sie sagt und verspricht, dass wenn Gott ihr einen Sohn schenkt, sie ihn so dem Herrn wieder zurückgeben will. Und was wir noch in diesem Teil sehen, ist, dass Gott mächtig ist. Dass Gott mächtig ist und allmächtig ist in unseren fröhlichen Sachen, unseren fröhlichen Erfahrungen, in unserem Segen, aber auch in unserem Leid, im großen Leid. Er ist nicht kraftlos, sondern er hört die Schreie seines Volkes. Und er ist nicht unwissend über das Leid und die gebrochenen Herzen, die zu ihm hinaufschreien. Oft sagen wir Leute: Ich fühle mich so schlimm. Mein Leben hat sich auf den Kopf gestellt. Mein Herz ist zerbrochen. Vielleicht geht es um eine Liebessache oder vielleicht ist es Unfruchtbarkeit, nicht nur bei der Frau, sondern es geht ja auch beim Mann, dass der Mann keine Kinder haben kann. Was sind diese persönlichen Tiefen, dieses Leid? Was tue ich? Was soll ich tun? Fragt man. Und ich würde sagen: Glaub in den souveränen Gott und komm zu ihm auf seinen, in seinen Konditionen, knie und flehe seine Güte an. Denn er hört und er kann helfen. Geh auf ihn zu, nach seiner Art und nicht nach unserer Art, dass wir Segen erhalten und Hilfe in der nötigen Zeit. Das hat sie getan. Hannah hat das getan. Als eine, ein Beweis für ein gebrochenes Herz, aber auch ein gebrochenes Herz, das Glauben hat. Sonst würde sie nicht so weinen vor einem Leviten, direkt vor dem Zelt. Sie schämt sich nicht. Zweitens sehen wir die Antwort auf das Gebet, die Verse 12 bis 20. Uns wird gesagt, dass Eli sie beobachtet, dass er sie sieht, wie sie dort niederkniet und fleht. Und er hat ihre Lippen beobachtet im Vers 12. Und Vers 13 sagt uns, dass Hannah redete in ihrem Herzen, aber ihre Lippen nicht ihre Lippen nur bewegte. Das wäre ein komischer Anblick. Jemand, der weint, der niedergeschlagen ist und der kniet, aber er redet, ohne dass man was hört. Er bewegt nur die Lippen. Das wäre ein komisches Bild. Und Eli scheint ein geistiger Mann zu sein. Er hat eine vernünftige Annahme. Er denkt, sie sei besoffen, sei betrunken. Er sagt ihr, Vers 14, wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Und dann unterbricht Hannah ihr Gebet und widerspricht ihm, nein, mein Herr, Herr ist hier nicht als Gott gemeint, sondern eher als mein edler Herr, also mein Hörer. Ich bin eine Frau von schwerem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Ist das nicht eine gute Beschreibung von Gebet, dass jemand seine Seele ausschüttet vor dem Herrn? Das so hat Hannah ihr Tun beschrieben. Ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Vers 16, halte doch deine Magd nicht für eine bösartige Tochter, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Verstehst du mich? Ich bin immer noch gebrochen. Ich bin niedergehalten. Ich habe nicht mal Worte zu beschreiben. Aber trotzdem hat sie gebetet. Ein Herz, das offen ist vor dem Herz, vor dem Herrn der Himmel. Ein Herz geöffnet vor dem Einzigen, der heilen kann. Es ist ein Herz, das sich Gott unterordnet. Es ist ein gebrochenes Herz einer Frau, die einen Sohn sich wünscht, ein Kind. Und sie gibt es Gott, sie übergibt es Gott. Und wir lesen in Vers 17, wie er sich umwendet. Und zu ihr spricht der Eli. Und er spricht, geh hin in Frieden, denn der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Es ist, als ob er jetzt erkennt, der Eli, was sie getan hat. Und er tritt hinein in das Gebet, das sie ausspricht, und tritt für sie ein. Und er spricht einen Segen über sie aus. Das ist wie, wenn ich den Segen ausspreche am Ende der Versammlung. Es ist ein Ausspruch über das Volk Gottes. Und so ist es eine Ankündigung, eine Verkündigung von Segen und gleichzeitig eine Anfrage an Gott, dass er das gewährt, was man fragt. Das tut er hier für die Frau. Er spricht, geh hin in Frieden, denn der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Eli hat nicht die Kraft, es zu geben, aber Gott hat diese Kraft. Möge der Herr dein Gebet erhören. Und sie geht danach, heißt es. So ging die Frau ihren Weg und aß. Und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher. In Vers 19 und 20 haben wir eine kurze Zusammenfassung, dass sie am nächsten Morgen den Herrn anbeten und dass sie danach zurückkamen nach Ramah in dem Bergland Ephraim. Und dort heißt es dann, dass Elkana seine Frau Hannah erkannte. Er erkannte seine Frau. Das ist eine Sprache für eheliche Intimität. Und der Herr hörte ihr Gebet. Und erkenne die Sprache, die hier zu uns spricht. Es ist die Sprache von dem. Es ist die Sprache des Bedenkens, dass der Herr ihr gedenkt, dass er sie sich erinnert, der Erinnerung. Der Herr erinnert sich an sie. Natürlich gibt er ihr ein Kind hier, aber es ist so viel mehr. Es ist, dass der Herr ihrer wieder gedenkt. Jedes Gebet das das Volk Gottes vor ihren Gott bringt, wird von ihm erkannt und angenommen, ohne Bosheit, mit Liebe. Und er gedenkt ihrer in ihrer Tränen, in ihrer Niedergeschlagenheit, und in seiner Liebe antwortet er ihr. Und er gewährte ihr das Kind, nachdem sie so gesehnt hatte. Das Gebet des Glaubens ist dem Herrn sehr, sehr nah und sehr wichtig. Betest du im Glauben? Oder sind deine Gebete nur in Zweifel? Betest du im Glauben? Oder betest du nur im verzweifelten, zweifelnden Verzweifeln? Was meine ich damit? Fragen wir den Herrn, ohne je zu erwarten, dass er uns das auch gibt? Sei ehrlich. Haben wir je schon mal gebetet, Gott? Ich glaube nicht, dass du mir das erfüllst, aber bitte. Und ich will dich ermutigen, das Gebet des Glaubens zu beten. Und so wie Calvin es sagt, ein ernsthaftes Herz vor Gott bringen. Dass wir wissen, dass Gott hört. Und wenn wir im Gebet vor ihn kommen, dass er uns gedenkt und dass er unsere Gebete erhört nach seinem Willen und seinem Zweck. Ich denke, viel zu oft beten wir Christen nicht, weil wir denken, Gott antwortet nicht auf Gebet. Oder wir beten im Zweifel, weil wir denken, dass Gott Gebete nicht antwortet. Und ich will dir halt sagen, dass der souveräne Gott Gebete erhört bezüglich deiner Schmerzen, bezüglich deiner Freuden, bezüglich deiner Stärken und deiner Schwächen. Hab Glaube in Gott und bete. Lass uns zusammen beten. Herr im Himmel, wir danken dir für die Schriften, für die alte Geschichte deiner ewigen Gnade zu deinem Volk. Herr, wir können diese Geschichte hören, die wir nie erlebt haben, die wir nie gesehen haben. Menschen, die wir nie gesehen haben, aber die wir sehr gut verstehen können, deren Erfahrung von dir genau gleich ist wie unsere Erfahrung von dir heute. Du bist derselbe. Herr, wir bitten dich, dass du uns ein glaubendes Volk sein lässt. Herr, du willst unsere Herzen. Herr, ich bitte dich, dass du uns ein gebrochenes Volk machst, das unsere Herzen wirklich vor dich bringt. Dass wir glauben, dass du Gebete erhörst. All das bitten wir in Jesu Namen. Amen.